So, guten Morgen allerseits. Wir haben heute wieder einiges vor. Ups, vielleicht ein bisschen laut. So, wir waren letztes Mal bei Beweisen über funktionale Programme. Das möchte ich heute abschließen und mich dann einem weiteren Thema zuwenden, Funktionen höherer Stufe. Aber erst nochmal eine weitere Verfeinerung der Beweistechniken, die wir letztes Mal kennengelernt hatten. Und die Motivation kommt jetzt davon, dass wir zwei Funktionsdefinitionen äquivalent beweisen wollen. Und warum wollen wir das? Weil wir mit einer ineffizienten Definition starten und dann zu einer effizienten Definition überwechseln, aber zeigen, dass die beiden eben das Gleiche tun. Und das ist die ineffiziente Definition, das ist die Standarddefinition von Reverse im Haskell-Präludium. Und wenn jemand letztes Mal aufgepasst hat, dann wird er gleich sehen, dass da eine Ineffizienz eingebaut ist in der Funktion. Das sieht man sofort sozusagen an der Definition. Sie sehen es auch, wenn Sie sowas wie, sowas wie Reverse von 1, 2, 3 ausrechnen, dann dauert das relativ lange. Ich möchte gar nicht die einzelnen Schritte durchgehen, aber irgendwie könnte man sich, hörte man hoffen, dass das nicht gar so lange dauert. Wo ist da das Effizienzproblem? Die Funktion macht etwas, was ich letztes Mal gesagt habe, ist nicht so gut. Ja. Genau. Das hier ist das der Schuldige, die Append-Funktion, die ein einzelnes Element ans Ende der Liste hängt. Und das dauert so lange, wie die Liste lang ist, im ersten Argument, an dem es dranhängt, weil das Append-Funktion ja zum Ende durchlaufen muss. Das heißt, für die allererste Teilliste dauert es fast so lange, wie die Gesamtliste lang ist und dann immer ein bisschen kürzer. Wie lange dauert es dann insgesamt? Einfach mal so Pi mal Daumen Schätzung. Wenn Reverse von n Elementen, wie lange dauert das etwa? Gut, dann, das kommt später, verraten wir es noch nicht. Also es dauert jedenfalls zu lange, das kann ich Ihnen verraten. Und deswegen gibt es eine bessere Definition, ITREF oder iteratives Reverse. Und das ist eine Funktion, die jetzt nicht ein Argument nimmt, sondern zwei Argumente. Und die Idee ist dabei, dass das erste Argument ist das, was man tatsächlich umdrehen will. Und das zweite ist dieser bekannte Akkumulator-Trick, wo man eben das Ergebnis aufakkumuliert und dann am Ende zurückgibt. Und das funktioniert hier absolut wunderbar. Und zwar, wenn Sie die leere Liste im ersten Argument haben, geben Sie einfach das zweite Argument zurück. In der Annahme, da steht sozusagen das richtige Ergebnis drin. Wenn die erste Liste eine Cons-Liste ist, was machen Sie dann? Dann rufen Sie direkt die Funktion selbst wieder auf und nehmen einfach das erste Element der ersten Liste und stellen es an den Anfang der zweiten Liste. Und das ist eben jetzt sehr effizient, weil das hier, das kreiert nur einfach eine neue Listenzelle im Speicher, aber muss nicht irgendwie eine Liste entlanglaufen. Das heißt, das ist sozusagen dieses Doppelpunkt, ist hier eine Zeiteinheit und nicht wie letztes Mal im schlimmsten Fall N-Zeiteinheiten bei dem Plus-Plus. Und Sie shiften also immer von der ersten auf die zweite Liste. Beispiel, wenn Sie mit der Liste 1, 2, 3 anfangen im ersten Argument und die zweite Liste ist leer, dann kriegen Sie direkt den rekursiven Aufruf, wo Sie die 1 rübergeschiftet haben, in die zweite Liste, immer an den Anfang. Dann shiften Sie die 2 rüber in die zweite Liste und als letztes shiften Sie die 3 rüber. Und dann haben Sie natürlich in der zweiten Liste gerade die Umkehrung der ersten Liste und können mit gutem Gewissen die zweite Liste als Ergebnis zurückgeben. Das sieht irgendwie ganz plausibel aus. Jetzt möchte ich aber gerne auch zeigen, dass es tatsächlich immer funktioniert. Und das ist genau der Sinn eines Beweises. Und das ist ein Beweisversuch, der jetzt erstmal fehlschlagen wird. Und daraus werden wir auch was lernen. Und zwar wollen wir jetzt erstmal zeigen, dass allgemein, wenn ich ITREF aufrufe mit einer leeren zweiten Liste, dass dann gerade die umgekehrte erste Liste zurückkommen sollte. Und wir beweisen das wieder mit struktureller Induktion über die erste Liste X ist. Das passt also vom Induktionsprinzip wunderbar. Die Funktionen sind beide per Rekursion über das Xs definiert. Das ist also kein Problem. Und leider funktioniert der Induktionsschritt nicht. Und zwar die Induktionshypothese ist das hier, also das, was wir gerade beweisen wollen. Und dann müssen wir dieselbe Behauptung beweisen, aber für x steht jetzt x, cons x ist da. Und wenn wir das jetzt probieren und fangen erst mit der linken Seite an, also itref x cons x ist und leere Liste, dann können wir das einmal durch die Definition von itref umschreiben, indem wir das x in das zweite Argument reintun, aber dann können wir nichts mehr machen. An der Stelle geht es nicht weiter. Wenn ich mit der rechten Seite anfange, reverse von x cons x ist, das kann ich auch einmal umschreiben, indem ich eben die Definition von reverse benutze, und an der Stelle ist es auch fertig. Und dann habe ich zwei Normalformen hier, das geht nicht so gut, das kann ich nicht anklicken. Ich habe zwei Ergebnisse, itref von x's und leere Liste und das hier, und die sind halt nicht gleich. Das heißt, wir haben es nicht geschafft, die beiden in was Gleiches zu überführen. Und wo ist das Problem? Das Problem ist, dass an der Stelle würden Sie vielleicht gerne die Induktionshypothese verwenden, aber die Induktionshypothese, die sagt nur was darüber, wie sich itref verhält, wenn das zweite Argument leer ist. Sie brauchen aber jetzt die Information, was macht itref, wenn das zweite Argument ein Element x enthält. Das heißt, Sie versuchen im Prinzip etwas zu Spezifisches zu beweisen. Das heißt, Sie beweisen nur den Fall, was passiert, wenn Ihr zweites Argument leer ist, und Sie müssten eigentlich einen allgemeineren Fall beweisen. Und das ist etwas, was sehr häufig passiert beim Beweisen, dass Sie irgendwas sehr Spezielles zu beweisen versuchen. Das klappt nicht, weil im Induktionsschritt eben die Induktionshypothese, die Sie haben, zu speziell ist. Und da gibt es nur einen Ausweg, und zwar Generalisierung. Das heißt, wir müssen zeigen, wie sich itref ganz allgemein verhält, egal wie die zweite Liste aussieht. Also mit irgendeinem Argument x's und y's. Und ja, wie sieht es da aus? Was müsste da rauskommen? Wie ist das allgemeine Verhalten von itref? Wenn die zweite Argumentliste leer ist, dann kommt gerade reverse von x's raus. Aber wenn die zweite Liste nicht leer ist, wie sieht es dann aus? Zum ersten, zum zweiten, da kommt ein anderer Vorschlag. Der Versuch war gut, aber die Reihenfolge war nicht ganz richtig. Das heißt, was die Funktion itref macht, sie stellt eine umgekehrte Version von x's vor das y's. Das ist also die allgemeine die Funktionalität von dem itref, und das ist normalerweise schwierig sein, die allgemeine Funktionalität zu erfassen. Hier ist es nicht so gar schwierig, aber das ist oft eine Herausforderung, die bei dieser Generalisierung eben eine etwas allgemeinere Eigenschaft zu zeigen, als die man eigentlich wissen möchte. Und jetzt funktioniert der Beweis wunderbar. Jetzt können Sie strukturelle Induktion über x's machen, und wir gucken uns nur den Induktionsschritt an. Wieder dieselbe Induktionshypothese hier natürlich mit x's und y's. Und was wir zeigen wollen, da ist eben, dass x's ersetzt durch x cons x's. Wir fangen wieder mit der linken Seite an. Jetzt Definition von itref funktioniert wieder. Und jetzt können wir eben an der Stelle weitermachen. Wir können jetzt eben die Induktionshypothese verwenden. Und zwar, was passiert dann, wenn ich die Induktionshypothese verwende? Nun, dann kann ich eben den Term hier umschreiben in den Term mehr oder weniger, aber hier steht natürlich nicht y, sondern x cons y's. Das heißt, ich kann eben jetzt diese Eigenschaft ausnutzen, zu sagen, das ist nichts anderes, als ob ich reverse von x's nehme und vor y cons y's setze. Und an der Stelle ist es, glaube ich, auch zu Ende. Weiter können wir nichts machen. Aber wir können dann mit der rechten Seite anfangen. Hier auch wieder wie vorher die Definition von reverse anwenden, indem wir eben dieses x ans Ende von dem reverse, der umgekehrten Version von x stellen. Das ist der Teil hier. Plus plus y hat sich nicht geändert. Und jetzt können wir uns noch daran erinnern, dass das plus plus assoziativ ist, und können die Sache umklammern, und dann haben wir ja genau das Gleiche dastehen, fast genau das Gleiche dastehen wie hier oben. Nur können wir das noch weiter auswerten in einem weiteren Schritt. Dieses Append mit einer einzelnen Liste ist natürlich dasselbe per Definition von Append, als dass Sie dieses eine X davor setzen vor die Restliste. Und dann haben wir wirklich beide Seiten auf den gleichen Term reduziert. Das heißt, beide Seiten sind logisch gleich. Irgendwelche Fragen, Unklarheiten, Merkwürdigkeiten? Ja? Ja? Also mir ist das völlig egal, ob Sie zuerst schreiben die Induktionshypothese und dann was zu zeigen ist. Ich kann das rekonstruieren, das System kann das nicht rekonstruieren. Ich glaube, das System erwartet, dass Sie es in der Reihenfolge hinschreiben. Ja. Das ist gut, dass es eine formale Frage war, denn das, worauf ich hinaus will, ist auch was Formales. Hier ist etwas passiert, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Und das ist vielleicht auch gar nicht so richtig aufgefallen, aber vielleicht ist es ja doch jemandem aufgefallen. Der Beweis ist völlig okay, aber es ist etwas, wir haben jetzt was ausgenutzt, was wir bisher nicht ausgenutzt hatten. Und zwar bei der Benutzung der Induktionshypothese ist das passiert. Wenn Sie sich angucken, was die Induktionshypothese sagt und wie wir sie benutzt haben, da ist da eine gewisse Diskrepanz. Was ist die Diskrepanz? Ist jetzt nicht gar so schwer zu sehen. Ja? Genau, die Induktionshypothese, da steht nur Ys, wenn wir sie benutzt haben, da steht aber plötzlich X cons Ys. Wieso dürfen wir das? Das ist ein allgemeines Prinzip, was auf der nächsten Folie explizit steht. Und zwar, wenn man die Induktionshypothese benutzt, dann darf ich für alle Variablen beliebige Ausdrücke einsetzen, nur nicht für die Induktionsvariable. Das heißt, die Induktionsvariable ist das Einzige, was wirklich fix bleiben muss. Die anderen Variablen, die darf ich eben mit beliebigen Ausdrücken ersetzen. Und das ist genau das, was ich hier gemacht habe. Ich habe eben in dem Beweis, dass Y, was nicht die Induktionsvariable ist, das habe ich ersetzt durch X cons Y. Und das ist völlig legal. Warum ist das legal? Das ist deswegen legal, weil wir im Prinzip, wir schreiben das nicht, um sozusagen das Ganze ein bisschen weniger schreibintensiv zu machen, aber im Prinzip beweisen wir implizit eine Behauptung, wo alle anderen Variablen mit einem Allquantor versehen sind. Und deswegen darf ich die dann auch später in dem Induktionsschritt mit irgendwelchen beliebigen Werten instanzieren. Nur die Induktionsvariable selbst, die muss fix sein, sonst habe ich das Induktionsprinzip ad absurdum geführt. Das ist also etwas, was manchmal vorkommt und was durchaus legal ist, wo ich hier aber darauf hinweisen möchte. Und das ist, glaube ich, auch das Ende des Beweiskapitels. Jedenfalls dieser formale Teil. Gibt es da noch allgemeine Fragen zu diesen Beweisen? Gut, dann möchte ich auf eine Einschränkung hinweisen, die wir die ganze Zeit so unter den Teppich gekehrt haben. Ah ja, das kennen wir ja. Gut, wie ging das? Ich glaube, ich musste wieder die Projektion versuchen anzuschalten. So, sind zumindest an. Jetzt werde ich das doch mal der RBG melden, dass hier ein Timeout nach 15 Minuten kommt. Ach so, nein, ich bin doch noch nicht fertig gewesen mit der Induktion. Ich wollte noch ein letztes Beispiel Ihnen geben. Ja, da kommt's wieder. Gut. Das letzte Beispiel ist ein Beispiel für ein etwas stärkeres Induktionsprinzip als das, was wir bisher benutzt haben. Wir werden dieses Induktionsprinzip, Frage. Ich kann Sie akustisch nicht verstehen. Können Sie es ein bisschen lauter reden? Ja. Also in der Klausur wird angegeben werden, was Sie benutzen dürfen. Und dann mit Namen. Hier kommt jetzt auch was, was Sie nicht für die Klausur brauchen. Und zwar ist es ein verallgemeinertes Induktionsprinzip, was jenseits der strukturellen Induktion liegt. Und ich will Sie aber hier nur mit struktureller Induktion quälen. Und das Beispiel ist hier Induktion über die Länge einer Liste. Was nichts wirklich, also ist nicht Rocket Science, aber trotzdem, wir bleiben außer bei diesem Beispiel immer bei der strukturellen Induktion. Warum braucht man das unter Umständen? Hier ist die Quicksort-Definition. Die hätte ich auch gleich zeigen können, die kennen wir ja schon alle. Und was passiert hier, wenn ich alleine von der Rekursion mir das angucke? Das ist eben nicht eine strukturelle Rekursion, dass ich eben hier sage, auf der linken Seite, hier habe ich x cons x's, also habe ich auf der rechten Seite einen rekursiven Aufruf Quicksort von x's. Nein, sondern ich habe auf der rechten Seite rekursive Aufrufe von Quicksort von Teillisten von x's, nämlich den Elementen, die entweder kleiner gleich sind oder den Elementen, die größer als x sind. Das heißt, das Induktion, die Quicksort-Funktion terminiert, weil ich hier auf der linken Seite habe ich eine Liste der Länge n plus 1 und hier auf der rechten Seite, wenn ich Quicksort rekursiv aufrufe, habe ich maximal eine Liste der Länge n, weil es kann natürlich im schlimmsten Fall passieren, dass hier below oder above die Gesamtliste aller x's ist. Below ist ja die Menge, die Liste der y's, sodass y aus x's kommt und y kleiner gleich x ist, könnte natürlich sein, dass alle, die in alle die ganze Restliste x's diese Eigenschaft hat, dann kriege ich eben in below das ganze x's und in above natürlich dann die leere Liste. Das heißt, das ist keine strukturelle Induktion, sondern die Rekursion über die Länge der Liste. Die Länge wird jedes Mal kleiner bei dem rekursiven Aufruf. Und entsprechend muss man auch die Induktion führen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel zeigen will, Quicksort ist sortiert, die Ausgabe von Quicksort ist tatsächlich sortiert, dann kann ich das nicht mit struktureller Induktion beweisen, sondern dann kann ich das nur mit Induktion über die Länge des Argumentes von Quicksort beweisen. Und ich will jetzt, hier kommt der Text, den will ich aber gar nicht so im Einzelnen durchgehen, sondern nur informell darüber gehen. Warum funktioniert diese Induktion über die Länge von dem Argument von Quicksort? Nun, für die leere Liste ist natürlich unproblematisch. Jetzt für den Cons-Fall hier, dann wissen wir mit Induktionsannahme, dass die beiden rekursiven Aufrufe Quicksort below und Quicksort above, dass die beide sortierte Listen zurückliefern. Wieso dürfen wir das mit Induktionsannahme annehmen? Nun, deren Argumente sind kleiner. Die sind die Argumente, die Länge von below und die Länge von above ist kleiner als die Länge von x cons x ist. Das heißt, damit wissen wir, wir dürfen annehmen, die liefern bereits was Sortiertes. Und jetzt müssen wir zeigen, dass eben der Rekursionsschritt tatsächlich die Sortierung aufrechterhält, also dieser Ausdruck wieder sortiert ist. Wieso ist der Gesamtausdruck quicksort below append x append quicksort above, wieso ist der wieder sortiert? Naja, da brauche ich nicht nur, dass die beiden Teile, die ich da zusammenhänge, quicksort below und quicksort above, dass die sortiert sind, sondern ich brauche natürlich noch die weitere Eigenschaft, dass die Elemente, die aus quicksort below rauskommen oder aus quicksort above rauskommen, dass das die gleichen Elemente sind, die ich reingesteckt habe. Das heißt, das sind eben alles Elemente, die kleiner gleich x sind. Damit ist auch in Quicksort von below nur Elemente, die kleiner gleich x sind. Das heißt, wenn ich die links von x habe, dann bleibt der Teil eine sortierte Folge. Und wenn ich jetzt noch Quicksort above draufsetze, gut, das sind alles Elemente, die größer sind. Wenn ich die da noch links dranhänge, rechts dranhänge, dann wird das Ganze wieder eine sortierte Folge. Das heißt, Sie brauchen hier im Prinzip sowohl die, kann ich vielleicht ein bisschen mehr, danke. Sie brauchen hier sowohl, dass es sortiert ist, als auch, dass die Sortierfunktion eben nicht da neue Elemente reinschleust, die dann die Reihenfolge kaputt machen würden. Und das ist das, was hier unten aufgeführt ist. Ich wollte da nicht in die das so Schritt für Schritt durchgehen. Okay, das ist einfach ein Beispiel für eine Induktion über die Länge einer Liste. Und Frage, ist das alles? Das heißt, würde man über eine Sortierfunktion vielleicht noch mehr beweisen wollen, als wir bewiesen haben? Wir haben bewiesen, dass die Ausgabe sortiert ist. Was sollte man vielleicht noch beweisen? Ja? Dass alle Elemente aus der Ursprungsliste in der Ergebnisliste wieder sind, kann man es vielleicht noch ein bisschen verstärken, die Eigenschaft. Das ist schon gut, aber es ist noch nicht perfekt. Ja? Ja, genau, die Elemente vielleicht noch besser, aber auch das ist noch zu schwach. Ja? Genau, dass die Ausgabe eine Permutation der Eingabe ist. Oder ich habe es etwas, also wenn man das nicht fordert, dann kann ich auch hier so eine Superquick-Funktion definieren, die immer die leere Liste zurückliefert. Die ist natürlich auch sortiert. Aber was ich möchte, das ist jetzt eine Umformulierung dessen, was Sie gesagt haben, dass jedes Element so oft in der Ausgabe wie in der Eingabe auftauchen sollte. Das heißt, Sie haben es alle vorher mit Mengen definiert, dass jedes Element, das in der Eingabe auch in der Ausgabe auftaucht. Ich habe es jetzt noch ein bisschen präzisiert mit der Häufigkeit. Und das ist nur ein Hinweis, dass man sich immer überlegen sollte, welche Eigenschaften braucht man eigentlich, die man beweisen will, und dass man da unter Umständen zum Beispiel beim Sortieren, dass die Sortiertheit nicht die einzige Eigenschaft ist. Gut, jetzt etwas, was wir bisher unter den Teppich gekehrt haben. Das habe ich einfach sozusagen immer angenommen und das war auch immer der Fall, aber das ist tatsächlich relevant. Und zwar, dass alles definiert ist, also keine undefinierten Werte auftauchen in unserem Kontext. Das heißt, was meine ich mit undefiniert? Es gibt zwei Arten von Undefiniertheit in Haskell. Das eine ist, dass Sie sowas versuchen wie Head von der leeren Liste, und das führt zu einer Laufzeit-Exception. Es gibt aber eine andere Art von Undefiniertheit, das heißt, die Funktion kann auch nicht terminieren. Sie können also zum Beispiel eine Funktion definieren, f von x gleich f von x plus 1, und wenn Sie jetzt f von x aufrufen, f von irgendwas aufrufen, wird das nicht terminieren. Das heißt, das sind zwei verschiedene Arten von Undefiniertheit, die sich auch verschieden verhalten, und wir möchten aber keine von beiden haben, weil das nämlich unsere Induktionsbeweise kaputt macht. Dann kann im Prinzip das, was wir gemacht haben, auch erweitern auf Funktionen, die undefiniert sein können an manchen Stellen. Aber wenn man das tut, wird das Ganze einfach ein bisschen aufwendiger. Deswegen haben wir das jetzt hier in der Vorlesung nicht gemacht. Das heißt, wir haben die ganze Zeit angenommen, da kann keine Undefiniertheit auftreten. Und ich will Ihnen jetzt nur zeigen, was passieren kann, wenn ich Undefiniertheiten zulasse, warum dann die Beweise etwas löchrig werden. Und ja, was ist das Problem? Das Problem ist, dass viele der uns bekannten Rechenregeln dann nicht mehr so ohne weiteres gelten. Also zum Beispiel die Rechenregel x minus x gleich 0, die sehr schön ist, die würde dann nicht mehr gelten, jedenfalls nicht mehr ohne Vorbedingungen. Warum? Das funktioniert eben nur, wenn x ein definierter Wert ist. Wir können nicht zwei undefinierte Werte voneinander abziehen und erwarten, dass da 0 rauskommt. Beispiel eben, wenn Sie Head von Lehrerliste minus Head von Lehrerliste schreiben, dann wird das eben nicht 0 sein, sondern wenn Sie es auswerten, kriegen Sie eine Laufzeit-Exception. Genau dasselbe, wenn Sie eine Definition haben, was sehr anderes sogar. Also das ist was, wenn ich diese Regel x minus x gleich 0 anwende und in dem x tritt eine Laufzeit-Exception auf, dann habe ich die Laufzeit-Exception praktisch maskiert und habe so getan, als ob die nicht da wäre, aber die wird natürlich in Wirklichkeit da sein. Ein anderer Effekt ist, wenn Sie eine nicht terminierende Definition zulassen, zum Beispiel f von x gleich f von x plus 1, dann können wir mit dem Gesetz dort oben aus dieser Definition folgern, indem wir f von x von beiden Seiten abziehen, dass 0 gleich 1 ist. Das erleichtert alle weiteren Beweise erheblich, ist aber nicht im Sinne der Mathematik. Das heißt, solche nicht definierenden, nicht terminierenden Definitionen zuzulassen, kompliziert die Sache auch wieder. Und das ist nur etwas, worauf ich Sie hinweisen wollte. Und wir nehmen eben im Weiteren, wenn wir solche Beweise machen, nehmen wir an, dass alles, was wir benutzen in den Beweisen, alle Funktionen, die wir benutzen in den Beweisen, dass die tatsächlich terminieren. Und wie zeigt man Termination? Termination heißt eben, die Funktionsaufrufe terminieren für alle Argumente. Und das nehmen wir hier an, in dem Kapitel. Aber dann sollten wir uns auch zumindest Gedanken darüber machen, wie zeigt man das, dass eine Funktion für alle Argumente terminiert. Und das war bis jetzt immer der Fall. Ich habe auch gar keine großen Worte drüber verloren. Aber man kann sich auch mal fragen, wie kann ich das nachweisen? Und das ist jetzt hier wieder dieses simple Beispiel Reverse. Warum terminiert die Reverse-Funktion? Nun, die Sache ist ganz einfach. Wir haben einen rekursiven Aufruf, der aber auf einer echt kürzeren Liste ist als der Liste auf der linken Seite. Das heißt, mit jedem Rekursionsaufruf wird die Liste 1 kürzer. Das heißt, irgendwann kommen wir natürlich bei der leeren Liste raus und haben den Basisfall. Kein großes Problem da. Und das Zweite ist natürlich, man muss sich auch klar werden darüber, dass alle Funktionen, die man benutzt da drin, dass sie auch wieder terminierend sind. Das heißt, die Append-Funktion ist terminierend, weil auch die eine Rekursion über das erste Argument macht. Das erste Argument wird immer kleiner. Das heißt, die Append-Funktion terminiert auch. Also damit ist die Reverse-Funktion aus dem Schneider. Reverse wird immer terminieren, weil sie eben rekursive Aufrufe auf kleineren Argumenten macht und weil sie nur terminierte Funktionen benutzt. Und der allgemeine Fall ist eben, wenn Sie eine Funktion haben von irgendeinem Typ T1 nach T, dann terminiert die, ja, wenn Sie eine Maßfunktion finden können, die Elemente vom Typ T1 auf die natürlichen Zahlen abbildet, sodass eben für jede definierende Gleichung, wenn Sie haben eine von den Gleichungen F von irgendeinem Pattern ist gleich eine rechte Seite, dann muss es eben sein, dass für jeden rekursiven Aufruf f von irgendeinem Argument r in der rechten Seite, also in dem t, muss gelten, wenn Sie die Maßfunktion auf die linke Seite anwenden, dann muss es echt größer sein als die Maßfunktion angewandt auf die rechte Seite, also auf das Argument auf der rechten Seite. Das heißt, jeder rekursive Aufruf von dem f ist nur auf Argumenten, die ein kleineres Maß haben. Und das Maß in dem Reverse-Beispiel ist eben einfach die Länge der Liste, aber Maß könnte irgendwas auch komplizierteres sein. Und was sofort offensichtlicherweise terminiert, sind eben die primitiv-rekursiven Funktionen. Das waren die, wo eben f von x cons x's zurückgeführt wurde auf f von x's. Da ist es offensichtlich, dass es terminiert, weil die Maßfunktion einfach die Länge ist der Liste. Im Allgemeinen, die Maßfunktion, die können Sie jetzt in Haskell oder in Mathematik definieren. Das ist sowieso nichts, was Sie in das Haskell-System einfüttern, sondern das ist was Sie sozusagen als Kommentar oder als Betrachtung noch nebenher liefern, die wichtig ist, aber nicht dem Haskell-System gegeben werden muss. Und die Bedingungen da oben sind nicht hundertprozentig, die sind zwar hinreichend, aber nicht unbedingt notwendig. Also man kann das noch ein bisschen verfeinern, wenn man, hier habe ich so getan, als ob die Gleichungen, die Pattern-Match-Gleichungen, ob die alle dieselbe Priorität haben sozusagen, aber das stimmt natürlich nicht, die sind alle geordnet. Das heißt, für spätere Gleichungen können im Prinzip etwas modifizierte Terminationsbedingungen gelten, weil wir noch mehr wissen. Wir wissen eben, dass bestimmte Argument-Pattern gar nicht zugelassen werden, weil die durch die vorherigen Gleichungen abgedeckt werden. Das heißt, das Ganze stimmt, so wie es da steht, aber ist für Gleichungen mit vielen Pattern-Matches nicht ganz ist zu scharf formuliert. Aber das ist hier jetzt nicht so wichtig. Und dann kann man es auch noch verallgemeinern für Funktionen mit mehr Argumenten als nur einem. Aber das ist die offensichtliche Verallgemeinerung. Das möchte ich also nicht hier en Detail durchführen. Gut. Das war Undefiniertheit. Es gibt noch eine zweite Art von Problem, also das hat zu tun mit undefinierten Werten ist nicht ganz richtig, sondern mit unendlichen Werten. Und zwar Haskell hat die Möglichkeit auch, ja, potenziell unendliche Werte zu definieren. Sie können natürlich nie in einer Programmiersprache einen tatsächlich unendlichen Wert konstruieren, weil der unendlich lange Zeit brauchen würde. Aber Sie können irgendwie eine Repräsentation dieses unendlichen Wertes hinschreiben, sodass man mit dem arbeiten kann. Und das ist das, was in Haskell geht. Also zum Beispiel die Liste aller Einser, das ist kein sehr spannender unendlicher Wert, aber es ist immer so das Standardbeispiel. Das können Sie in Haskell als rekursive Definition schreiben. Das ist eben ones ist gleich 1 cons 1. Da werden wir später nochmal genau drauf eingehen, wie das funktioniert. Aber der Punkt ist, dass das natürlich eine Rekursion ist. Und zwar eine Rekursion, die, so wie Haskell implementiert ist, nicht in einer Endlosrekursion mündet. Das heißt, das ist durchaus was Sinnvolles. Aber das Gute ist, da wir Rekursionen so eingeschränkt haben, dass im rekursiven Aufruf immer irgendwas kleiner werden muss, ist diese Definition in unserem Kontext, in dem Beweiskontext nicht erlaubt. Das heißt, denn hier, wenn Sie sehen, den rekursiven Aufruf von ones, da ist nichts kleiner geworden, das ist wieder genau dieselbe Funktion und deswegen ist das keine terminierende Definition. Und wir meinen im Folgenden, dass zwar in Haskell unendliche Werte existieren, aber wenn wir irgendwas beweisen, dann beweisen wir das immer nur für endliche Werte. Und Termination meinen wir auch immer nur Termination für endliche Werte. Das heißt, das Haskell-Universum ist reichhaltiger als das mathematische Universum, was wir hier implizit unterstellt haben, wo immer nur endliche Werte da sind. Aber wir haben die Rekursionsschemata so eingeschränkt, dass eben in unseren Definitionen, die wir benutzen dürfen, jedenfalls die wir mit diesen Beweisprinzipien kombinieren dürfen, immer nur terminierende Definitionen erlaubt sind und deswegen auch alle Objekte, die wir erzeugen können, sind immer nur endlicher Form. Ja, das ist nur ein Hinweis, dass die Beweisprinzipien, die wir haben, eben nicht funktionieren, wenn Sie auch unendliche Werte haben. Dann haben Sie praktisch, Sie haben Dinge immer nur gezeigt für alle endlichen Werte. Und wenn, um zu zeigen, dass es auch für einen unendlichen Wert gilt, müssten Sie noch etwas weiteres zeigen, was wir unter den Tisch fallen lassen. Das heißt, auch unendliche Werte, über die kann man auch mathematische Beweise führen, nur wir werden das hier nicht tun. Und wir haben sie sowieso hier in dem Beweiskontext verbannt, in dem wir gesagt haben, alles muss terminieren. Und wenn sich jemand fragt, wie kann unendliche Werte überhaupt nützlich sein, die Antwort ist, es gibt sowas wie Lazy Evaluation in Haskell, dass eben Dinge nicht so weit wie möglich ausgewertet werden, sondern nur so weit wie nötig ausgewertet werden. Und davon kommt dann später mehr. Das heißt, diese unendlichen Werte sind keine Obskurität, sondern die sind was durchaus Sinnvolles. Nur hier haben wir sie ausgeschlossen, damit wir unsere Beweisprinzipien einfacher halten können. Ja, und dann eben Exceptions. Wie sieht's damit aus? Die, wenn ich die ausschließe, kann ich natürlich einerseits machen, ich nehme implizit an, dass alle Funktionen, die ich benutze, keine Exceptions liefern. Dann bin ich sowieso aus dem Schneider. Oder wenn Exceptions rauskommen können, dann kriege ich immer noch eine gewisse bedingte Korrektheit unserer Beweise. Und zwar, wenn ich sowas habe wie head von x minus head von x ist minus head von x ist gleich 0, das kann ich jetzt natürlich mit dem Beweisprinzip x minus x gleich 0 beweisen. Und das ist auch richtig für alle Fälle, wo keine Exception auftritt. Das heißt, das ist nicht, dass wir jetzt Quatsch bewiesen hätten, wenn ich beweise, head von x ist minus head von x ist leer, sondern ich habe was bewiesen, was eben für eine Teilmenge der Eingaben tatsächlich gilt, eben für alle nicht leeren Listen. Und das nennt man auch oft partielle Korrektheit. Wenn ich eine Gleichung beweise, dass die eben nicht immer gilt, aber dass sie, wenn sie gilt, dass wenn keine Exception auftritt, dann gilt sie. Das heißt, das ist das, was wir im Prinzip aus unseren Beweisprinzipien rauskriegen. Wenn die Funktionen, die ich benutze, oder wenn ich keine Exception liefern, dann ist das korrekt, was ich beweise. Oder noch präziser, wenn ich eben zwei ganz konkrete Ausdrücke habe und die habe ich als Gleichheit gleich bewiesen und sie liefern auch zur Laufzeit keine Exception, dann müssen sie auch wirklich gleich sein. Das heißt, die Exceptions sind nichts, wo ich völligen Quatsch beweise, wenn ich die nicht beim Beweis berücksichtige, aber sie sind etwas, was dann eben die Korrektheit abschwächen, dann gilt eben die Gleichung, die ich bewiesen habe, nur noch partiell. Sie gilt nur noch für die Fälle, wo keine Exception rauskommt. Okay, damit haben wir die drei Dinge, die eben problematisch sind bei diesen Beweisen. Undefinierte Funktionen, Exceptions und unendliche Objekte haben wir damit behandelt. Die undefinierten, also die nicht terminierenden Funktionen, die haben wir ausgeschlossen. Damit kriegen wir auch keine unendlichen Objekte. Die Exceptions brauchen wir nicht auszuschließen, aber wir kriegen dann eine Einschränkung dessen, was wir wirklich bewiesen haben, dass wir es nur für die Werte bewiesen haben, die keine Exceptions auslösen. Ja, also summa summarum eben, alles soll terminieren, keine undefinierten und unendlichen Werte, und das Ganze wurde einfach gemacht, um die Beweise zu vereinfachen. Das ist nichts, keine inhärenten Einschränkungen, sondern nur eine vereinfachende Annahme. Gut. Dann gibt es hier ein kurzes Zwischenspiel zur Typinferenz und Typrekonstruktion. Das möchte ich aber erst am Ende machen, wenn ich weiß, dass ich mit dem Stoff, der wirklich relevant ist für Ihre Übungsblätter, durch bin. Das heißt, da gehen wir jetzt ein Stück nach vorne und kommen zu dem Thema, was auf den Übungsblättern jetzt, also auf dem nächsten Übungsblatt relevant ist, Funktionen höherer Stufe. Und das ist ein Beispiel. Das ist etwas, was wir vor ein, zwei Wochen programmiert haben. Das waren zwei Funktionen alter h und alter v. Die haben zwei Bilder genommen und eine Zahl und haben eben eine alternierende Folge dieser Bilder der Länge, der angegebenen Länge erzeugt, wobei eben alternierend entweder horizontal alter h oder alternierend vertikal. Und wenn Sie sich die beiden Funktionen angucken, dann sehen die extrem ähnlich aus. Die unterscheiden sich eigentlich nur dadurch, dass hier above steht und hier steht beside, und natürlich die Namen der rekursiven Aufrufe unterscheiden sich, weil die Namen der Funktionen sich unterscheiden. Aber es ist an sich völlig das gleiche Schema, und es wäre doch schön, wenn man da nur einmal den Code zu schreiben bräuchte und nicht zweimal. Und das ist genau die Idee bei Funktionen höherer Stufe, dass sie einem sowas erlauben. Das heißt, wie können wir diese Duplikation vermeiden, indem wir eine einzige Funktion schreiben, die nenne ich jetzt nur alt, und die ist eine Abstraktion dieser beiden Rechenschemata, die wir da oben gesehen haben. Und statt eine konkrete Funktion beside oder above einzusetzen, habe ich jetzt hier einfach eine beliebige Funktion f eingesetzt. Sie sehen, hier stand eben eine beliebige Funktion f, die das erste Bild nimmt und dann die Restliste der Bilder und die so verknüpft, ja, wie es der Aufrufer von alt eben angeben kann. Das heißt, dieses f ist ein Parameter, ein neuer Parameter von dem alt und ist eben eine Funktion. Im Gegensatz zu den Datenwerten, die wir bis jetzt als Parameter hatten, wie Zahlen und Listen und Tupel, können eben Funktionen ganz normal auch Parameter sein. Und dann können Sie die spezifischen Funktionen alter h und alter v, die können Sie jetzt als Spezialfall dieser Funktion alt definieren, wo Sie eben für den Parameter f die Funktion beside oder die Funktion above einsetzen. Das heißt, Sie müssen eben erheblich weniger Code schreiben. Maintenance ist angenehmer, wenn man solche Funktionen hat, weil Sie eben gewisse Rekursionsschemata, gewisse Berechnungsschemata ein für alle Mal ausdrücken können und dann spezialisieren mit speziellen Funktionen wie eben das beside oder above. Und der Typ, der sieht jetzt natürlich auch ein bisschen allgemeiner aus. Der Typ von den beiden alter h und alter v Funktionen, die haben beide nur die Pictures genommen, aber die alt-Funktion, die nimmt jetzt als Argument eben selbst wieder eine Funktion. Und die Klammerung ist hier sehr wichtig, denn wenn Sie hier die Klammern weglassen würden, um das erste Argument, dann sähe das aus, als ob es eine Funktion wäre mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Argumenten, was natürlich Quatsch ist. Und das ist genau das, was Funktionen höherer Stufe sind. Das sind Funktionen, die selbst wieder Funktionen als Argumente nehmen können. Und da ist überhaupt nichts Magisches dabei. Das heißt eben nur, dass in dem Typ der Funktion an einer Argumentposition selbst wieder eine Funktion auftauchen kann. Und da ist eben nichts Verwerfliches dabei, sondern es ist völlig uniform in dem Typsystem abgehandelt. Und der Sinn ist eben, dass Sie gewisse Muster, gewisse Berechnungsmuster damit abstrahieren können und dann später andere, verschiedene Funktionen für in dieses Berechnungsmuster einsetzen können. Und am besten nähert man sich diese Funktion höherer Stufe durch Beispiele. Und ein ganz wichtiges Beispiel ist die Map-Funktion. Diverse von Ihnen schon benutzt. Das ist einfach so ubiquitär, der kann man gar nicht entkommen. Und was macht die Funktion? Die wendet eine Funktion auf alle Elemente einer Liste an. Und welche Funktion? Das ist eben parametrisiert. Das heißt, wenn ich map even aufrufe und über die Liste 1, 2, 3 eben die Funktion even drüber mappe, dann wende ich eben even auf 1 und even auf 2 und even auf 3 an und kriege natürlich dann die jeweiligen Resultate. Even von 1 ist false, even von 2 ist true, even von 3 ist wieder false. Und das ist genau der Sinn von map, dass Sie eben eine Liste, einfach eine Funktion global auf alle Elemente der Liste anwenden können. Wenn Sie toLower auf den String R2D2 anwenden, dann werden eben alle alphabetischen Zeichen da drin auf Kleinbuchstaben umgesetzt. Und das heißt, R und 2 wird umgesetzt. Erinnern sich, Strings sind nichts anderes als Listen von Characters. Wenn Sie Reverse über eine Liste von Strings drüber laufen lassen, also wenn Sie Reverse mappen über eine Liste von Strings, dann wird jeder einzelne String wird umgedreht. Also aus ABC wird CBA und aus 1, 2, 3 wird 3, 2, 1. Aber es wird jetzt nicht die gesamte Liste umgedreht, denn Map wendet einfach nur punktweise die Funktion auf jedes Element der Liste an und die Liste bleibt in ihrer Struktur, also insbesondere in der Reihenfolge der Elemente, völlig unverändert. Was ist der Typ von Map? Nun, wir sehen es an den Beispielen, das ist eine Funktion, die zwei Argumente nimmt und wir sehen es auch in den Beispielen, in dem ersten Argument ist eine Funktion, und zwar wenn es eine Funktion von A nach B ist, dann muss das zweite Argument was für eine Liste sein. Das muss dann eine A-Liste sein und dann kommt natürlich eine B-Liste raus, weil wir jedes einzelne Element umgesetzt haben, indem wir für jedes Element eben die Funktion angewandt haben. Map, also funktionale Programmierung ohne Map ist nicht vorstellbar. Und das ist also etwas, was Sie mindestens aus dem Kurs mitnehmen sollten. Ich gehe mal davon aus, wenn Sie nicht sagen, dass es keine Fragen gibt, dann ist eben schon vordefiniert im Präludium. Und wenn Sie es selbst definieren müssten, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist mit Listenkomprehension, dass Sie sagen, Map F von X ist eben die Liste der F von X, wobei X über X läuft. Das ist die einzeilige Definition. Intern wird der Compiler die aber umwandeln in die Definition, die in der nächsten Zeile zu sehen ist. Das heißt, das ist tatsächlich das, was die rekursive Definition, intern verwendet wird, dass Sie eben sagen, wenn Sie über die leere Liste drüber mappen, naja, dann ist das wieder die leere Liste. Und wenn Sie über eine Liste mit x cons x drüber mappen, dann müssen Sie das f auf das x anwenden. Das Resultat ist das erste Element Ihrer Ergebnisliste und dann mappen Sie rekursiv f über die Restelemente drüber. Ja, nichts einfacher als das. Ein paar Beispiele, wie man jetzt so eine Map-Funktion auswertet. Also hier ist die Definition. Und jetzt gucken wir uns mal an, wenn ich zum Beispiel die Funktion MapSquare auf die Liste 1,2 anwende, was passiert? Nun, erstmal schreiben wir das um. Die Liste 1,-2 ist einfach 1, cons minus 2, cons leere Liste. Und jetzt können wir die beiden Gleichungen tatsächlich darauf anwenden, beziehungsweise erstmal eine Zeit lang die erste Gleichung. Das heißt, map ist die Funktion, die wir jetzt einen Schritt auswerten können. Und was kriege ich? Ich kriege eben square von 1, cons map square über die Restliste. Und jetzt machen wir weiter mit map. Mappen also square über die Restliste, kriege ich dann square von minus 2, cons map square über die leere Liste. Dann kann ich das ganz innerste map auch anwenden. Und das wird natürlich zur leeren Liste und dann habe ich Square von 1, gefolgt von Square von minus 2, gefolgt von der leeren Liste und dann kann ich Square ausrechnen und dann kriege ich 1, 4 und die leeren Liste, sprich die Liste 1,4. Das ist also die ganz standardmäßige Anwendung der standardmäßige Auswertung der Map-Funktion. Also nichts wirklich Spezielles hier. Gut. Ein paar Eigenschaften von Map. Jetzt dürfen Sie Vorschläge machen, was sollte da vielleicht auf der rechten Seite stehen. Length von Map Fx's. Genau, die Länge, Map verändert die Länge nicht, das heißt, das ist wieder die Länge der ursprünglichen Liste. Wenn Sie f über x's append y's drüber mappen, da gibt es auch einen schönen Ausdruck, der äquivalent dazu ist. Was würde Ihnen da einfallen? Ja? Genau, ich kann das f getrennt über x und y drüber mappen und dann das Ergebnis zusammensetzen. Das ist also auch etwas, solche Dinge benutzen zum Beispiel optimierende Compiler, solche Eigenschaften, indem sie eben versuchen, also wenn sie zum Beispiel Parallelismus erlauben, dann könnten sie hier an der Stelle die beiden Dinge parallel auswerten und erst dann das Append ausführen. Das heißt, solche Gesetze dienen eben auch dazu, ihre Programme in eine eventuell effizientere Version umzuschreiben. Wie sieht es aus mit MapF über Reverse von X's? Genau, die vertauschen sich einfach. Und Beweise funktionieren alle mit Induktion, nichts Geheimnisvolles hier. Hier was Technisches. Natürlich möchte man auch für Funktionen höherer Stufe Quick-Check benutzen, aber das funktioniert nicht ganz so gut wie für Funktionen erster Stufe, also Funktionen, die nur Listen oder Tupel oder sowas nehmen. Und zwar, wenn Sie Funktionsvariablen da drin haben, dann wird QuickCheck nicht automatisch damit was anfangen können. Warum? Weil QuickCheck keine Funktionen generieren kann und kann sie auch nicht automatisch ausdrucken. Das heißt, was kann man da machen? Nun, man ist nicht völlig aufgeschmissen. Wenn ich also sowas haben würde, wie dass die, was nehme ich? Ah ja, genau. Wenn ich also diese Eigenschaft hätte, die wir hatten gerade, map f x's append y's, dass das dasselbe ist wie map f x's append map f y's. Wenn ich das zu einer Quick-Check-Eigenschaft mache und eben sowohl das F als auch das X und das Y als Parameter von dieser Eigenschaft angebe, dann wird Quick-Check damit Probleme haben, weil es eben diese Fs generieren müsste. Was machen wir stattdessen? Wir probieren es dann für spezifische fixe Fs. Also das ist das Beispiel, dass ich eben nicht das F auch noch zum Parameter meiner Property mache, sondern nur X's und Y's und dann ein fixes F einsetze hier. Das ist natürlich von der Testüberdeckung her erheblich schlechter, aber es ist immer noch besser als gar nichts. Das heißt, das ist so ein kleiner Trick, wenn Sie mit Funktionen höherer Stufe arbeiten und QuickCheck, dann müssen Sie eben damit leben, dass QuickCheck die Funktionen nicht generieren kann, sondern da müssen Sie konkrete Funktionen einsetzen. Zweite fast gleich wichtige Funktion wie Map, auf die ich eingehen möchte, ist die Filterfunktion. Und was macht die? Ja, die filtert eine Liste, sie schmeißt also gewisse Dinge raus aus der Liste oder nimmt nur gewisse Elemente aus der Liste. Also, wenn ich die Filterfunktion mit dem Even-Prädikat die Liste 1, 2, 3 filtere, dann bleiben nur noch die Elemente übrig, die eben tatsächlich gradzahlig sind. Das heißt, da bleibt nur noch die Liste mit dem Element 2 übrig. Wenn ich die Funktion isAlpha als Filter benutze, dann werden eben nur die alphabetischen Zeichen übrig gelassen. Das heißt, aus R2D2 wird einfach nur RD, weil die anderen Zeichen nicht alphabetisch sind. Wenn ich null, das war der Test, ob eine Liste leer ist, wenn ich das über diese Liste hier drüber mappe, dann bleiben Ihnen eben nur die beiden leeren Listen übrig und die eine nicht leere Liste fliegt raus. Das ist also einfach eine kompakte Art, mit einer Testfunktion eine Liste zu reduzieren auf die Elemente, die die Testfunktion erfüllen. Was ist der Typ von Filter? Nun, wir sehen wieder, sie hat zwei Argumente. Das erste Argument ist natürlich eine Funktion, zum Beispiel even, und zwar eine Funktion jetzt, die nach bool geht, eine Testfunktion. Und Sie kriegen rein, was für eine Liste, von welchem Typ? Eine Liste von A, und was kommt raus? Auch wieder eine Liste von A's, genau. Wir haben also die Liste nicht in ihrem Typ verändert, weil wir keine Transformation auf den Elementen ausgeführt haben. Wir haben nur gewisse Elemente rausgeworfen oder nur gewisse Elemente beibehalten. Und auch wieder vordefiniert, Sie könnten es auch wieder mit Listenkomprehension definieren. Also das wäre das Offensichtliche. Filter PXs sind eben die X aus Xs, wo P eben den Wert true liefert, oder Sie machen es rekursiv, wo Sie eben für die leere Liste die leere Liste liefern, und im zweiten Fall, wenn es nicht leer ist, dann testen Sie eben, ist P von dem ersten Element wahr, dann geben Sie X cons die gefilterte Restliste, und wenn es nicht wahr ist, dann geben Sie eben einfach nur die gefilterte Restliste zurück und schmeißen das X raus. Auch wieder zwei sehr direkte Arten, das auszudrücken, das Filter. Folgende Eigenschaften. Sie dürfen sich überlegen, ob die wahr oder falsch sind. Und dann dürfen Sie es mir sagen. Gilt die Eigenschaft? Wer meint, dass sie gilt? Das sind einigermaßen viele, und das ist auch richtig. Wie sieht es aus mit Filter und Reverse? Sind die vertauschbar oder geht da irgendwas schief? Wer meint, dass sie vertauschbar sind? Ja, ist auch völlig richtig. Wie sieht es hiermit aus, wenn ich zuerst F drüber mappe und dann filtere oder zuerst filtere und dann F drüber mappe? Wer meint, dass das richtig ist? Ja, das ist auch nicht ganz richtig. Wer meint, dass es fast richtig ist? Da sind schon zwei Leute, die das glauben, und das ist auch richtig. Man kann das modifizieren, um es richtig zu machen. Ist allerdings, dazu muss man ein bisschen mehr wissen, als wir bis jetzt in der Vorlesung haben, aber vielleicht weiß es ja trotzdem jemand. Wo muss man was ändern? An welcher Stelle? Ja klar, Sie können die wieder vertauschen, dann wird es natürlich richtig. Das meinte ich jetzt aber nicht. Also ganz so einfach wollte ich es Ihnen nicht machen. Ja? Punkt geht in die richtige Richtung, aber sagen Sie, also es ist so, Sie müssen nur an einer einzigen Stelle, genau einen einzigen Buchstaben müssen Sie durch was Größeres ersetzen. Ja? Genau, also das Problem ist, was Sie hier ja machen, wenn Sie mit P filtern, dann filtern Sie, nehmen Sie an, das F geht von A nach B. Das heißt, Xs muss eine A-Liste sein, Map Fxs gibt Ihnen eine B-Liste. Das heißt, das P muss Bs filtern. Hier drüben filtere ich aber P auf einer A-Liste. Das heißt, das passt vom Typ her überhaupt nicht. Das Ganze ist also das Ganze ist nicht typkorrekt, weil eben die Filterfunktion hier zu früh angewandt wird, das P, noch bevor wir überhaupt die Elemente gemappt haben. Und deswegen ist eine Möglichkeit, das wahrzumachen, ist, indem man, das war jetzt der Vorschlag hier, das P auf der linken Seite, auf der rechten Seite, Entschuldigung, dass man auf der rechten Seite hinschreibt, Map F über Filter, und jetzt statt P schreibt man P.F Xs. Und jetzt werden viele von Ihnen berechtigterweise fragen, was soll denn das sein mit dem Punkt? Das ist die Funktionskomposition, indem ich hier eine Funktion mitgebe, die zuerst das F anwendet und danach das P anwendet. Und dann stimmt es vom Typ wieder, dann wird das erst von A nach B, von der A-Liste, also von Typ A nach Typ B umgesetzt, und dann kann das P angewendet werden. Das heißt, in der Form ist es eine richtige Gleichung. Aber das mit dem Punkt kommt sowieso erst nächstes Mal. Insofern ist es jetzt nicht so schlimm. Gut. Ja, da ist eine Frage. Entschuldigung, was meinen Sie? Sie wollen hier da noch irgendwo noch mal was machen, oder? Wie bitte? Mir ist nicht ganz klar. Wollen Sie sagen, dass hier irgendwas falsch ist? Oder? Okay, dann schlagen Sie vor, wo meinen Sie, ist was falsch? Ja, das ist nicht sonderlich effizient. Aber das Ergebnis von dem Filter, das hier ist ja nur das, okay, das ist also schon eine gute Frage. Hier kam das Gefühl auf, dass man hier das zweimal mit F umsetzt. Das ist nicht wirklich der Fall. Das hier ist das Testprädikat. Das heißt, das Ganze ist natürlich wirklich ineffizient. Es wird jedes dieser Elemente, da wird F drauf angewandt, um zu testen, und danach P. Aber es bleibt weiterhin die Elemente Xs, die gefiltert werden. Das heißt, dass Sie F drauf angewandt haben, ist ja nicht ein Seiteneffekt, der die Elemente umsetzt, sondern ist einfach nur Teil des Tests gewesen. Und das heißt, Sie wenden erstmal hier diese komplexe Funktion an beim Testen auf Xs, und dann setzen Sie es nochmal mit F um. Das heißt, das hier ist sicher die weniger schöne Form, weil Sie hier F auf alle Elemente der Liste mindestens einmal und auf die, die durchgekommen sind, sogar zweimal angewandt haben. Ja? Können wir gerne ein Beispiel machen. Also. Nein, even ist natürlich blöd. Ich nehme jetzt einfach mal was vorweg, damit es einfacher ist. Plus 1, so kann man die Funktion schreiben, die einfach um 1 erhöht alles. Sie sind noch dabei? Gut. Dann haben wir hier einen Filter. Und dann haben wir hier die Komposition von dem Prädikat. Hier nehmen wir jetzt wirklich even. Und das wird komponiert mit der Funktion plus 1. Und das wird angewandt auf die Liste 1, 2. Was passiert jetzt? Ich werde diesen Test auf allen Elementen anwenden. Der Test besteht darin, dass ich erstmal das Element um 1 erhöhe. Das heißt, das wird dann hier 2. Dann teste ich, ob es even ist. Also ja, das Element qualifiziert sich. Hier erhöhe ich es um 1, dann teste ich, ob es even ist, das wird aber 3, das Element qualifiziert sich nicht. Das heißt, diese innere Funktion hier, dieser innere Funktionsaufruf liefert Ihnen einfach die Liste 1. Ja? Wie bitte? Ach, entschuldige, ich hatte mich rumgedreht und ist jetzt klarer? Okay, und jetzt machen Sie Map plus 1 auf die Liste, und dann kriegen Sie eben gerade die Liste insgesamt am Ende, die Liste mit dem Element 2 raus. Und das Ganze hätten sie auch billiger haben können, indem sie erstmal das andersrum gemacht hätten, indem sie erstmal das Plus 1 auf die Liste angewandt hätten. Also die alternative Seite auf der linken Seite der Gleichung wäre eben gewesen Filter even auf Map plus 1 die Liste 1, 2 und einige schließende Klammern. Und was passiert? Erstmal wird hier das plus 1 drauf angewandt, dann kriege ich die Liste 2, 3 und dann wird noch mit even gefiltert und dann kriege ich eben die Liste 2. Und das ist das gleiche Ergebnis, aber ich musste diese Plus-1-Funktion nur einmal anwenden. Das heißt, es war laufzeiteffizienter. Das heißt, wenn Sie, ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen erklärt, was passiert ist. Oder wenn nicht, dann sollten Sie nochmal nachfragen. Ja? Also, Entschuldigung, da oben, dass das für alle Fs gelten soll, dann müssten wir es beweisen. Das lässt sich mit struktureller Induktion beweisen. Machen wir erst die Typinferenz, wenn wir dann noch Zeit haben, kommen wir da zurück. Aber ich freue mich sehr, dass Sie mal was nicht glauben, denn irgendwas zu beweisen, was sowieso offensichtlich ist, ist langweilig. Das heißt, etwas zu beweisen, wo jemand glaubt, dass es nicht gilt, ist eigentlich ein bisschen interessanter. Gut, aber jetzt zurück zu dem Thema, das war das Thema, was mir wirklich am Herzen lag. Das haben wir wunderbar geschafft. Ich glaube, wir können auch nochmal hierher zurückkommen später, aber man weiß ja nie, wie lange irgendwelche Teile dauern. Vielleicht sind ja nachher auch nochmal Fragen von Ihnen zu dem Thema, wenn ich zurückkomme. Und zwar, genau, hier. Das ist ein Thema, was Anfängern immer wieder Schwierigkeiten bereitet. Das ist die Typinferenz oder die Typrekonstruktion. Worum geht's da? Da geht's darum, wenn Sie eben irgendeinen Ausdruck hinschreiben und nicht überall Typen dran schreiben, wie können Sie dann den Typ des Ausdrucks berechnen? Das heißt, vergessen Sie es mit dem nicht überall Typen dran schreiben, sondern wenn Sie irgendeinen Ausdruck hinschreiben, Sie kennen zwar die Funktionen, aber Sie wollen dann den Typ des Gesamtausdrucks ausrechnen. Und was da auch rauskommen wird, ist der Typ nicht nur des Gesamtausdrucks, auch aller Teilausdrücke. Und ich empfehle Ihnen sehr, sich da drin zu üben, das einfach durch scharfes Hinsehen zu sehen. Aber ich möchte Ihnen jetzt eben zeigen, wenn scharfes Hinsehen Sie nicht weiterführt, wie können Sie es im Prinzip berechnen? Und da gibt es eben eine Methode dafür, die nennt sich Typinferenz oder Typrekonstruktion. Das Wort Typrekonstruktion möchte betonen, dass derjenige, der diesen Ausdruck geschrieben hat, ja sicher irgendwas sich dabei gedacht hat. Und man muss hier nur rekonstruieren, was er sich dabei gedacht hat. Und gegeben ist eben ein Ausdruck E und die Typinferenz geht in drei Schritten. Der erste Schritt ist, dass man überhaupt jeder Variablen in dem Ausdruck und jeder Funktion in dem Ausdruck ihren allgemeinsten Typ gibt. Ich skizziere das jetzt nur, Beispiele und genauere Beschreibung kommt noch. Zweiter Schritt, aus diesem Ausdruck und den Typen kriege ich eine Menge von Gleichungen, ein System von Gleichungen zwischen Typen. Und dann im dritten Schritt muss ich tatsächlich Arbeit leisten. Da muss ich in iterativer Weise dieses Gleichungssystem lösen, indem ich es immer weiter vereinfache. Und die Lösung des Gleichungssystems sagt mir dann wirklich, was die Typen sind der einzelnen Funktionen. Das ist also diese dreischrittige Methode. Und wir gucken uns erst mal einem konkreten Beispiel an, wie die funktioniert. Und zwar ist das unser Beispiel, concat von replicate xy. Und replicate haben wir, glaube ich, weiß nicht, haben wir vielleicht mal kurz erwähnt, aber haben Sie vielleicht auch wieder vergessen. Concat haben wir schon öfters benutzt. Das Einzige, was relevant sind, sind die Typen. Ich schreibe sie gerade nochmal hin. Das ist eben der Typ von concat ist Liste von Listen von A's auf Liste von A's. Und der Typ von Replicate ist erst ein Int, das sagt, wie oft ein Element repliziert werden soll, dann ein Element vom Typ A und dann eine Liste von A's. Und wir möchten jetzt für dieses Beispiel den Typ des Ausdrucks berechnen und auch den Typ der Variablen. Was haben denn jetzt X und Y für Typen? Und das funktioniert wie folgt, dass ich eine Tabelle aufstelle, wo ich alle Variablen reinschreibe und auch alle Funktionen und denen eben deren Typ daneben schreibe. Und ich beginne eben mit einer Tabelle, wo ich an jeden Typ an jede Variable und an jede Funktion ihren allgemeinsten Typ dran schreibe. Und der allgemeinste von Typ von X ist eben irgendein A. Was genau das A sein wird, das wird sich dann erst im Laufe der Berechnung ergeben. Y, jetzt könnte man versucht sein, Y auch wieder den Typ A zuzuweisen, aber das wäre schlecht, dann hätte man nämlich von vornherein gesagt, X und Y haben den gleichen Typ, sondern Y kann jetzt eben irgendeinen beliebigen Typ B haben. Und das ist genau das, was man eben mit dem allgemeinsten Typ startet und nicht alles A benennt. Wie sieht es jetzt mit den Funktionen aus? Welchen Typ hat die Funktion Replicate? Nun, hier steht der Typ int nach a, nach Liste von a, aber man will eben den möglichst allgemeinen Typ, das heißt, man will nicht wieder dasselbe a verwenden, was auch bei dem x verwendet wird. Das heißt, Replicate kriegt jetzt den Typ int nach c, nach Liste von c. Und was kriegt Concat? Concat kriegt auch wieder eine Variante des Typs, den es in der Typdefinition hat, aber eben mit neuen Typvariablen. Das heißt, ich nehme immer der Typ jeder Variablen und der Typ jeder Funktion benutzt wieder völlig neue Typvariablen, um wirklich den allgemeinsten Typ zu haben. Das ist also das, womit man startet. Und genauer gesagt ist es sogar so, dass wenn jetzt Replicate oder Concat mehrmals in dem Ausdruck vorkommen, dann müsste man auch für jedes Vorkommen einen getrennten Eintrag in die Tabelle machen. Das heißt, im Prinzip können sich das auch als Einträge direkt hier an die Vorkommnisse der Funktionen vorstellen. Aber wir haben nur ein Vorkommnis jeder Funktion, insofern ist es unproblematisch. Okay, das ist der Start. Da wissen wir jetzt, haben wir eigentlich noch gar nichts berechnet, sondern das ist nur allgemeinste Typen aufgesetzt. Und jetzt erzeuge ich aus dem Ausdruck Gleichungen zwischen Typen. Und zwar kommen die Gleichungen allein daher, wenn ich eine Funktion habe und wende die auf Argumente an, dann muss natürlich der Typ der Argumente der Funktion gleich der Typ des Arguments sein. Also wenn Sie eben irgendeinen Teilausdruck haben in Ihrem Gesamtausdruck, f angewandt auf e1 bis en, dann generiert der n Gleichungen. Und zwar die Gleichung, dass der Typ von dem E1 gleich dem ersten Argument Typ von F sein muss und der Typ von EN gleich dem letzten Argument Typ von F. Das heißt, was kriege ich jetzt hier für die, fangen wir mal an mit Replicate. Wir haben bei Replicate haben wir zwei Argumente, also kriege ich zwei Gleichungen zwischen Typen raus. Und zwar die erste Gleichung ist, dass der Typ des ersten Arguments, das ist X, was ist sein Typ? Das ist A, muss gleich sein dem ersten Argument von Replicate, also muss gleich int sein. Also kriege ich die Gleichung raus, A muss int sein. Was ist die zweite Gleichung, die ich rauskriege? Ja? Genau, B gleich C, der Typ des Argumentes Y, das ist das B, der muss gleich dem zweiten Argumenttyp von dem Replicate sein und das ist C. Und das ist eben genau das, wo scharfes Hinsehen sehr hilft. Da würde man natürlich sofort sehen, wenn man diesen Ausdruck sich anguckt, ach ja, X ist das erste Argument von Replicate. Replicate beginnt mit einem erwarteten Int, also muss X den Typ Int haben. Hier haben wir es jetzt ganz nach Schema gemacht und haben erstmal gesagt, X hat irgendeinen Typ, den kenne ich noch nicht. Und dann haben wir uns hergeleitet, ach so, Replicate wird auf X angewandt, also muss natürlich der Typ von X Int sein. Und das kriege ich jetzt in Form solcher Gleichungen zwischen dem Typ A, wo ich noch gar nichts gewusst habe, und dem Typ Int, der eben schon allein durch das Argument von Replicate fixiert ist. Wie sieht's aus bei Concat? Welche Gleichung kriege ich da? Da kriege ich natürlich, Concat hat nur ein Argument, das hier und hier also ein Argumenttyp, den hier, und hier hat es ein Argument. Jetzt, welchen Typ hat denn dieses Argument Replicate XY? Genau, wir müssen einfach an das Ende von Replicate gucken und das ist Liste von C. Das heißt, wir müssen jetzt, wir wissen, Liste von C muss dasselbe sein wie der Argumenttyp von Concat und das ist Liste von D. Das ist der erste Schritt. Sie setzen einfach völlig schematisch nach jeder Teilausdruck dieser Form hier in Ihrem Gesamtausdruck generiert Ihnen eine Reihe von Gleichungen. Ich will versuchen, das nicht nochmal zu machen. Aber ich habe kein Ebola oder so. Die Gleichungen sind jetzt an sich noch nicht das Ende. Wir müssen die Gleichungen noch modifizieren. Und zwar transformieren oder vereinfachen oder lösen, wie auch immer Sie das nennen wollen. Und wir fangen jetzt an, die zu vereinfachen. Und an der Stelle kann man das auch wieder algorithmisch machen. Ich mache es jetzt mehr so intuitiv. Und zwar das Erste, was ich mir ansehe, ist diese Gleichung hier. Liste von C gleich Liste von D. Was kann ich denn daraus herleiten? Wie kann ich das vereinfachen? Ja? Genau. Das heißt, das Einzige, was wie das möglich ist, ist, dass C eine Liste von Ds sein muss. Das heißt, Sie schmeißen einfach, wenn Sie gleiche Typkonstruktoren auf beiden Seiten haben, dann können Sie einfach den einen weg, können Sie die beide wegwerfen. Und das ist natürlich eine sehr schöne Information. Jetzt wissen wir, Sie dürfen überall, wo Sie früher C stehen haben, dürfen Sie das durch Liste von D ersetzen. Das heißt insbesondere, Sie hatten mal diese Gleichung B gleich C und die können wir jetzt transformieren in die Gleichung B gleich Liste von D. Das heißt, sobald Sie sozusagen eine Lösung gefunden haben, hier wissen Sie, ah ja, der Typ C ist in Wirklichkeit eine Liste von Ds, dann können Sie den Typ C überall eliminieren und durch Liste von Ds ersetzen und kriegen dann eben aus der Gleichung, wo noch ein C vorkam, eine Gleichung, in der kein C mehr vorkommt. Und damit sind wir in dem Fall auch schon am Ende. Jetzt haben wir nämlich, wir wissen, was A ist. A wussten wir von Anfang an, das war ein Integer. Wir wissen, was B ist. Ja, B ist das gleiche, das Liste von D. Und wir wissen auch, was C ist. C ist auch Liste von D. Das heißt, besser geht's nicht mehr. Das ist das Ende. Und jetzt können wir dieses Ende wieder zurücksubstituieren in die Tabelle, die wir ursprünglich hatten. Das heißt, X hat jetzt eben nicht mehr den Typ A, sondern den Typ, der in den Gleichungen steht. Das wäre Int. Y hat nicht mehr den Typ B, sondern der Typ, der da in den Gleichungen steht. Also Liste von Ds. Und ja, was sieht's aus mit Replicates? Int bleibt natürlich. C ist wieder Liste von D. Und der Typ von Concat ändert sich überhaupt nicht, weil wir keine Lösung für D haben. D ist weiterhin eine völlig generische Typvariable. Das war's. Und als allerletztes, wenn Ihnen jetzt die Typvariable D nicht gefällt, dann werden Sie die vielleicht in A umbenennen, damit es ein bisschen kanonischer aussieht. Aber das Ergebnis, der Algorithmus wird halt immer jede Menge Typvariablen erzeugen und dann kriegen Sie halt das Ergebnis parametrisch in irgendeiner dieser Typvariablen. Wenn dieser Prozess noch Dinge sind, die ich dazu sagen könnte, sollten Sie jetzt danach fragen. Weil das ist natürlich, dass das Beispiel als verstanden ist, das sollte als mindestens, also Sie sollten als mindestens das Beispiel verstanden haben. Scheint geklappt zu haben. Dann gucken wir uns noch an, wie sieht es denn im Allgemeinen aus? Wie sieht dieser Algorithmus jetzt selbst das in abstrakterer Form aus. Also, der erste Schritt ist, wir geben den Variablen. Sie haben also Ihren Ausdruck E und möchten den Typ von allem da drin ausrechnen. Dann geben Sie erstmal jeder Variablen in dem Ausdruck einen getrennten Typ. Das heißt, Variable x1 kriegt den Typ a1, Variable x2 den Typ a2 und so weiter. Das war der erste Schritt. Dann machen Sie fast das Gleiche mit den Funktionen. Allerdings mit einem Unterschied. Bei den Variablen, da geht es wirklich nur darum, kommt eine Variable drin vor oder nicht drin vor. Wenn sie also in dem Ausdruck vorkommt, dann sollte sie einen Typ kriegen. Wenn die mehrmals dieselbe Variable in dem Ausdruck vorkommt, dann kriegt die trotzdem nur einen Typ. Das ist anders als eine Funktion. Wenn eine Funktion mehrmals in dem Ausdruck vorkommt, dann kann die verschiedene Typen kriegen. Denn es kann ja sein, dass ich die Funktion head einmal in dem Teilausdruck auf eine Integerliste anwende und in dem anderen Ausdruck die Funktion head auf eine Floatliste anwende. Und das muss natürlich nicht derselbe Typ sein. Das heißt, deswegen behandeln wir hier die Variablen und die Funktionen anders. Das heißt, für jedes... Ja. Ja. Indem wir einfach auf beiden Seiten die äußeren Listenklammern weggenommen haben. Sie können das als Klotzen verstehen, ja. Aber es ist eben wirklich, Sie haben zwei Typausdrücke und Sie können sich überlegen, die einzige Möglichkeit, wenn Sie jetzt hier für C und D konkrete Typen einsetzen. Die einzige Möglichkeit, dass das hier gleich wird, ist, dass eben C gerade einmal mehr geschachtelt ist als D. Ja. Ist gut, wenn Sie fragen. Gibt es noch verwandte Fragen? Dann gehen wir hier wieder. Also einerseits die Funktion, die Variablen. Für jede Variable, die irgendwo vorkommt, die kriegt halt einen Typ. Einen Typ für alle vorkommen. Bei den Funktionen ist es anders. Wenn eine Funktion an einer bestimmten Stelle vorkommt, dann kriegt sie, ja, also wenn die Funktion deklariert ist mit dem Typ Tau und die kommt irgendwo in E vor, dann kriegt sie einen neuen Typ Tau-Strich, der eine Kopie von Tau ist, aber wo ich eben die Typvariablen ersetzt habe, indem ich völlig neue Typvariablen eingesetzt habe. Das war genau das Beispiel hier. Ich habe Concat und Replicate hier die Deklaration. Da steht einfach die Typvariable A, aber in der Tabelle habe ich jetzt hier Kopien gemacht, wo ich hier C und D eingesetzt habe. Und wenn eben die Funktion concat zweimal drin vorkäme, dann müsste ich zwei Einträge in der Tabelle haben, einmal mit D, Liste von D nach Liste von D und einmal Liste von E nach Liste von E. Also immer wieder getrennte neue Kopien. Das heißt, Sie kriegen praktisch für jedes Funktionsvorkommen kriegen Sie einen Eintrag für die, in der Tabelle und für jede Variable, die überhaupt irgendwo in dem Ausdruck vorkommt, kriegen Sie einen Eintrag in der Tabelle. Und ja, dann generieren Sie für jede Funktionsanwendung, wenn Sie also eine Anwendung haben, einen Teilausdruck f mit Argumenten e1 bis en, der ist irgendwo in e, kommt der drin vor, dann, wenn Sie gucken Sie erstmal den Typ von F nach. F sollte also n Argumente haben. Das heißt, F sollte irgendwie den Typ haben, tau 1 nach tau n nach tau. Und dann sagen Sie einfach, naja, dann muss der Typ von dem i-ten Ausdruck ei, der als Argument vorkommt, muss gleich den Typ tau i sein. Das heißt, wenn eben der i-te Teil, das i-te Argument ei den Typ sigma i hat, dann muss Sigma i gleich dem entsprechenden Typ hier in der Liste sein. Das heißt, Sigma 1 muss gleich Tau 1, Sigma n gleich Tau 1 sein. Für jedes Argument kriegen Sie so eine, Gleichung. Und dann simplifizieren Sie die so lange wie möglich. Und wie geht das? Das Einfachste ist, wenn Sie haben eine Gleichung, Typvariable ist gleich Typ oder Typ gleich Typvariable, ist egal, dann können Sie die Typvariable überall durch den Typ ersetzen. Dann haben Sie praktisch eine Lösung für die Typvariable gefunden. Vorausgesetzt, die Typvariable kommt nicht wieder auf der rechten Seite drin vor. Sonst dürfen Sie das nicht machen. Und wenn Sie eine Gleichung haben, wo der gleiche Typkonstruktor, was ist ein Typkonstruktor, dieses T hier? Das kann zum Beispiel der Listenkonstruktor sein. Dann haben wir hier nur ein einziges Argument und nicht mehrere Typen. Dann wäre es also nur Typkonstruktor angewandt auf Sigma 1. Es kann aber auch der Funktionskonstruktor zum Beispiel sein. Der hat zwei Argumente. Wir werden später noch weitere Typkonstruktoren kennenlernen, wie zum Beispiel für Bäume oder auch sonstige benutzerdefinierte Datenstrukturen. Das heißt, das ist irgendein eine Art, eben neue Typen zu erzeugen, wie zum Beispiel Liste oder Funktionstyp. Und wenn Sie eine Gleichung haben und da steht vorne der gleiche Typkonstruktor, dann können Sie den, wie eben vorgeschlagen wird, rauskürzen. Das heißt, Sie können einfach sagen, komponentenweise müssen dann die Argumenttypen dasselbe sein. Sigma 1 und Tau 1 muss dasselbe sein und der letzte Typ Sigma N und Tau N und so weiter. Und da das der gleiche Typkonstruktor ist, müssen natürlich auch gleich viele Argumenttypen sein. Wenn es eben der Listentyp ist, dann ist N gleich 1. Wenn es der Funktionstyp ist, das T, dann ist N gleich 2, je nachdem, wie viele Argumente eben Ihr Typkonstruktor hat. Und als Spezialfall kann T natürlich auch ein Typkonstruktor wie int sein, der halt überhaupt keine Argumente nimmt. Und dann ist es, dann schmeißen Sie an der Stelle einfach nur die Gleichung int gleich int weg. Die brauchen Sie natürlich nicht. Und dann gibt es noch, das sozusagen, das reicht Ihnen, um die Sache zu lösen. Jetzt gibt es noch zwei Ausnahmen. Und zwar, wenn Sie eine Gleichung haben, Typvariable ist gleich irgendein Typausdruck, wo die Typvariable wieder drin vorkommt, dann ist das ein Typfehler. Also wenn Sie zum Beispiel sowas haben wie A gleich Liste von A, das geht nicht. Dann haben Sie einen Typfehler. Und dasselbe, wenn Sie eine Gleichung kriegen, wo die beiden, wo zwei verschiedene Typkonstruktoren ganz außen stehen. Also zum Beispiel Liste von A ist gleich Funktion von B nach C. Das geht natürlich auch nicht. Eine Liste kann nie eine Funktion sein. Dann haben Sie also auch wieder einen Typfehler. Und das ist dieses, das ist der vollständige Algorithmus. Er ist nicht ganz vollständig, aber das ist sozusagen, wenn Sie Funktionen höherer Ordnung haben, dann kann es ein bisschen komplizierter werden, weil Funktionen unter Umständen nicht genug Argumente haben. Dann müssen Sie darauf achten, wie die Sachen geklammert sind. Aber im Prinzip ist es, ist das der vollständige Algorithmus. Das sind nur ein paar Feinheiten, die bei Funktionen höherer Stufe noch zu beachten sind. Meine Empfehlung an Sie, üben Sie das scharfe Hinsehen. Das sollte in vielen Fällen völlig ausreichend sein. Wenn Sie natürlich einen ganzen völlig obskuren Ausdruck kriegen mit 50 Funktionen, dann können Sie auch durch Hinsehen nichts mehr erreichen. Das sollten Sie eben auch in Haskell vermeiden. Sie sollten also nicht irgendwelche riesigen Ausdrücke schreiben, sondern immer Ihre Dinge in modulare Teileinheiten zerlegen. Und wenn Sie eben wirklich nicht sicher sind, was rauskommt, was ist denn jetzt eigentlich der Typ, dann benutzen Sie den Algorithmus. Dann kriegen Sie damit Ihre Lösung. Oder, wenn es nicht gerade in der Klausur ist, Sie können es natürlich auch dem Haskell-Interpreter vorwerfen und den fragen, was der Typ ist. Der benutzt genau diesen Algorithmus. Okay. Gut. Fragen zur Typinferenz. Okay, dann kommen wir tatsächlich auf Ihre Frage von vorhin zurück mit der Gleichung. Da haben wir noch Zeit für. Schreiben wir also die Gleichung nochmal an und versuchen, die zu beweisen. Also fangen wir mal mit der rechten Seite an und wir machen eine Induktion und den Basisfall, den schenken wir uns. Wenn die Liste leer ist, kommt natürlich auf beiden Seiten die leere Liste raus. Also machen wir mal den Schritt. Okay, der sieht dann wie aus? Map F über Filter von P komponiert mit F. Ja, und jetzt gucken wir uns gleich den Induktionsschritt an. Das heißt, der sieht so aus. Da haben wir eben x, x's. Was können wir machen? Wir können natürlich jetzt die Filterfunktion darauf anwenden, können uns also fragen, ob p von f von x wahr oder falsch ist. Und wir machen eine Fallunterscheidung und ich gucke mir nur einen von den beiden Fällen an. Also die Fallunterscheidung hätte vorher kommen müssen. Also das habe ich jetzt Case P von F von X gleich true beziehungsweise gleich true braucht man auch gar nicht hinzuschreiben, dann könnte man auch nur das hinschreiben. Okay, wenn P von F von X wahr ist, dann muss Filter das beibehalten. Das heißt, das ist dasselbe wie, ich kopiere die Dinge, die gleich bleiben, nicht, das ist dasselbe wie, ja, X, cons, Filter, P komponiert mit F und der Restliste. Ja. Okay, was kann ich jetzt machen? Jetzt kann ich das Map anwenden und kann sagen, okay, Map F, das ist eine Liste, die mit X beginnt, also ist es F von X, gefolgt von Map F über, ha, das ist sehr gut, da steht jetzt genau die richtige Liste da, nämlich die drüber. Ich habe also nur das F auf das erste und dann die Restlisten drüber gemappt. Gut, was kann ich jetzt machen? Also, ja? Vorschlag, oder? Genau, die Induktionshypothese. Hier steht nämlich genau Map F von Filter PFX. Das ist genau die rechte Seite da. Das heißt, wir haben die Gleichung umgedreht, jetzt hier beim Beweis, weil das sozusagen die natürlichere Richtung ist. Das heißt, ich kann hier die Induktionshypothese anwenden und dann ist das dasselbe eben wie F von X, cons, und jetzt kommt hier die Umdrehung. Hier kommt jetzt eben Filter P über Map F X ist mit Induktionshypothese. Und an der Stelle ist es auch fertig. Das heißt, hier ist es fertig. An der Stelle ist es fertig. Jetzt gucken wir noch, ob wir das auch mit der anderen Seite kriegen. Ich glaube jedenfalls, hier kann man nichts mehr weitermachen. Jetzt beginnen wir also mit dem einfacheren, mit Filter P Map F über X X's. Okay, Map wird einmal reingezogen, das heißt, das ist gleich, hier bleibt dann noch stehen, F von X cons Map F X's. Jetzt können wir die Filterfunktion benutzen, weil der Filterfunktion jetzt ein Cons-Argument ist. Jetzt gucken wir, was passiert, wenn ich P auf F von X anwende. Wir sind in dem Fall, dass P von F von X gleich true ist. Das heißt, dieses Element wird völlig unverändert rausgegeben. Das heißt, das ist F von X, gefolgt von, ja, und jetzt muss man die Restliste filtern. Und das ist gerade Filter mit P. Die Restliste ist das hier, Map fx ist. Und wenn wir Glück haben, steht jetzt magischerweise hier das gleiche wie da. Und das tut es. Ja. Also es gilt wirklich für jede Funktion. Aber danke, dass Sie nachgefragt haben. Okay, damit sind wir auch für heute am Ende. Vielleicht eine letzte Frage? Keine? Gut, dann sehen wir uns in der Woche wieder.